Vor der Predigt möchte ich gern noch beten. Herr Jesus Christus, wir loben und preisen dich, weil du so gut bist. Du bist voll Liebe zu uns. Du hast dein Leben für uns gegeben, damit wir durch dich das Leben in Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott haben dürfen. Und wir danken dir ganz herzlich für dein wunderbares Wort, wo du uns gegeben hast, wo du auch heute zu uns sprichst und wir bitten dich für die Predigt, dass du uns die Herzen öffnest für das, was du uns sagen möchtest. Amen. Als meine Frau und ich vor einigen Jahren unser Haus gekauft haben, da waren wir einfach nur dankbar dafür, wie Gott uns sehr, sehr reich beschenkt hat. Und wir staunen heute immer noch darüber, wie großzügig Gott uns beschenkt hat. War ganz interessant. Beim Hauskauf, da war irgendwann der Notartermin und wir hatten uns vorher schon das Haus angeschaut, wie das aussah und was da alles dazugehört. Aber dann beim Notar sagte dann der Notar plötzlich, so, jetzt gehören Sie zu den Großgrundbesitzern. Wir hatten ein recht großes Grundstück und ja, so wie groß das Grundstück eigentlich war, das haben wir erst mit der Zeit Stück für Stück mehr entdeckt. Also meine Frau, die hat da einen Teil überhaupt nicht realisiert gehabt, dass das auch zu unserem Grundstück dazugehört hat. Und wer bei uns mal zu Hause war, der weiß, da ist so eine Sandsteinwand mit verschiedenen Höhlen drin. Und eine Höhle, die haben wir tatsächlich erst ein halbes Jahr, nachdem wir eingezogen waren, entdeckt. Also Stück für Stück haben wir mehr und mehr entdeckt, wie groß das Geschenk Gottes eigentlich war, was er uns gemacht hat. Überreich beschenkt ist das Thema heute. Und es geht um was viel Größeres wie ein Haus, mit dem Gott uns beschenkt. Nämlich das geistliche Segen, der Gott, den Gott für uns parat hat, der, mit dem er uns beschenkt. Da sind wir nicht nur ein halbes Jahr dran am Entdecken, wie groß das ist, sondern unser ganzes Leben können wir staunen und wahrscheinlich bis in die Ewigkeit hinein, wie reich Gott uns beschenkt. Wir schlagen den Predigttext auf in Epheser 1, die Verse 3 bis 14. Dort beschreibt der Paulus diesen überreichen Segen, mit dem Gott uns beschenkt. Epheser 1, die Verse 3 bis 14. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus, wie er uns in ihm auserwählt hat, vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe. Er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich, selbst durch Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Übertretungen nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns überströmend widerfahren ließ in aller Weisheit und Einsicht. Er hat uns das Geheimnis seines Willens bekannt gemacht, entsprechend dem Ratschluss, den er nach seinem Wohlgefallen gefasst hat in ihm. Zur Ausführung in der Fülle der Zeiten, alles unter einem Haupt zusammenzufassen in dem Christus, sowohl was im Himmel als auch was auf Erden ist. In ihm, in welchem wir auch ein Erbteil erlangt haben, die wir vorherbestimmt sind nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt nach dem Ratschluss seines Willens, damit wir zum Lob seiner Herrlichkeit dienten, die wir zuvor auf den Christus gehofft haben. In ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Errettung gehört habt, in ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung, der das Unterpfand unseres Erbes ist, bis zur Erlösung des Eigentums zum Lob seiner Herrlichkeit. wer diese Worte jetzt zum ersten Mal gehört hat oder zum ersten Mal gelesen hat, der ist wahrscheinlich ein bisschen erschlagen. So viele Dinge aufs Mal, alles in so einen Text hineingepackt. Das ist extrem dicht und das extrem Dichte, das tut ein bisschen die Fülle dessen auch umschreiben, wie reich Gott uns beschenkt. Da muss man erstmal ein bisschen drüber nachstudieren. Und selbst derjenige, der diese Verse schon gut kennt, der die vielleicht schon auswendig kennt, der wird wahrscheinlich sein ganzes Leben und in die Ewigkeit her weiter entdecken können, was das alles beinhaltet, diesen Reichtum, den Gott hier für uns parat hat. Und wir werden wahrscheinlich nie aus dem Staunen drüber hinauskommen, herauskommen, was Gott für uns bereit hat. Und das führt uns eigentlich nur zu einem, der Anbetung Gottes. Wir wollen gerade das Ganze mal ein bisschen anschauen. Das erste Geschenk, was hier erwähnt wird, können wir zusammenfassen. Gott beschenkt uns mit einer neuen Identität. Gott beschenkt uns mit einer neuen Identität. In Vers 4, da heißt es, Gott hat uns in Christus auserwählt vor Grundlegung der Welt. Und in Vers 5 heißt es, Gott hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft durch Jesus Christus. Mit anderen Worten, durch Jesus Christus dürfen wir Kinder Gottes sein. Durch Jesus Christus haben wir den Schöpfer vom Himmel und der Erde, Gott als himmlischen Vater. Das ist ein riesengroßes Vorrecht. Das ist ein großer Grund zur Freude. Leider ist gerade das, was hier steht, bei manchen Christen nicht so ein Grund zur Freude, sondern mehr zum Grund zur Streit oder zur Diskussion. Denn manche Leute sind sich nicht so einig darüber, wie genau das mit der Auserwählung und mit der Vorherbestimmung zu verstehen ist. Da gibt es ja einen, die sagen, Gott erwählt ganz bestimmte Menschen und weil diese Menschen jetzt erwählt sind, tun sie sich für den Glauben an Jesus entscheiden. Andere, die sagen, nein, das ist überhaupt nicht so, sondern Gott ist ja allwissend und weil er schon weiß, wer sich einmal für Jesus entscheiden will, deshalb tut er genau diese Leute erwählen. Also zuerst ist der Glaube und wegen dem Vorherwissen Gottes ist die Erwählung. Was ist nun richtig? Das eine oder das andere? Nun, die Bibel, die ist sehr eindeutig. Worin ist die Bibel sehr eindeutig? Die Bibel ist sehr eindeutig darin, dass die Erwählung und der Glaube nicht voneinander zu trennen sind. Also die gehören zusammen wie die zwei Seiten von einer Münze. Und wenn ich jetzt hier so eine Münze habe und ich sehe da den Kopf und der andere sieht die Zahl, da kann ich sagen, ja, der Kopf, der ist der Erst. Und der andere sagt, nee, die Zahl ist der Erst. Und dann dreht man das um. Ah, ja, das gehört auch dazu. Aber zuerst war doch das und zuerst war das. So kann man sich streiten, aber die Bibel ist eindeutig, Glaube und Erwählung, das gehört beides zusammen und wir müssen das gar nicht auflösen, was ist jetzt der erste oder nicht, sondern beides sind biblische Wahrheiten und wir wollen uns nicht drüber streiten, sondern wollen Gott loben und danken, dass er uns auserwählt hat, dass wir zum Glauben kommen durften und das ist doch das Wichtige. Und jetzt ist die Bibel noch in einem zweiten sehr eindeutig, nämlich unsere Erwählung, das Vorrecht, dass wir Kinder Gottes sein dürfen, ist nicht, das Ziel von dem ist nicht, dass wir uns in Diskussionen und in Streitereien aufhalten, sondern es steht hier in Vers 4, damit wir heilig und tadellos vor ihm sein in Liebe. Das ist das Ziel davon, dass Gott uns vorherbestimmt hat, dass er uns auserwählt hat als Kinder Gottes. Und dann in Vers 6, zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade. Achten wir mal drauf, Was für ein Geschenk das doch ist, dass wir Gemeinschaft haben dürfen mit dem Schöpfer vom Himmel und vor der Erde. Wir dürfen ja zu Gott eine Beziehung haben und nicht irgendwie so eine distanzierte Beziehung. Ja, es gibt irgendwo einen Gott, der ist weit weg, aber der interessiert sich nicht für uns und ja, was der alles tut, keine Ahnung. Sondern wir dürfen als Kinder Gottes Gemeinschaft haben mit diesem großen Gott, mit dem Schöpfer des Himmels und der Erde. Und das ist doch genial. Das ist doch genial, dass wir diese neue Identität haben dürfen als Kinder Gottes. Und jetzt ist es so, wenn wir eine bestimmte Identität haben, dann hat es immer auch Auswirkungen auf unser Leben. Wir haben da Schüler unter uns, die haben die Identität als Schüler. Und das sollte eigentlich in der Regel eine Auswirkung haben, nämlich dass man auch in die Schule geht, oder? Also das ist eigentlich das Normale, wenn man eine Identität als Schüler hat, da sollte man auch in die Schule gehen. Oder wir haben Leute, die sind als Arbeiter irgendwo angestellt, die sind angestellte Arbeiter. Und wenn man die Identität als Arbeiter hat, dann sollte man doch an seiner Arbeitsstelle auch arbeiten, oder? Und nicht nur so tun, als ob man arbeitet und eigentlich Daumen drehen und nur wenn der Chef kommt, schnell irgendwie arbeiten, sondern man sollte auch arbeiten. Also das gehört zur Identität dazu. Und so könnte man weiterfahren, wenn wir eine bestimmte Identität haben, hat das immer auch Auswirkungen, wie wir uns verhalten. Und genauso ist es auch mit uns als Kindern Gottes. Als Kinder Gottes, da haben wir nicht nur unsere irdische Identität, Schüler oder Arbeiter oder was wir sonst sind, sondern wir haben auch diese göttliche Identität, unsere Berufung, die Erwählung als Kinder Gottes. Und was für Auswirkungen sollte das nun haben auf unser Leben, die neue Identität in Christus? Nun, es gibt eine Redewendung, die heißt, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Oder auch eine andere Redewendung, wie der Vater, so der Sohn. Und das kann man manchmal tatsächlich auch im Leben sehen, dass Kinder sich ähnlich verhalten wie die Eltern. Wie der Vater, so der Sohn und so. Und genauso sollte das auch bei uns im Hinblick auf Gott sein. So wie Gott ist, so sollten auch wir sein. Wir sollen Gott als Vorbild haben. Und genau das steht ja hier. Gott ist heilig, Gott ist Liebe und wir sind dazu vorherbestimmt, erwählt worden, dass wir einen Lebenswandel führen in Heiligkeit und in Liebe. Gottes Heiligkeit, seine Liebe soll in unserem Leben sichtbar werden. Und jetzt ist die große Frage, was hilft uns dabei? Was hilft uns dabei, das Wesen Gottes auszustrahlen in dieser Welt, ein Leben zu führen in Heiligkeit, ein Leben zu führen in der Liebe Gottes? Eins hilft dabei sicher nicht, und das ist frommer Druck. Frommer Druck hilft uns sicher nicht dabei, wenn man sagt, so, jetzt bist du halt Christ und jetzt musst du so und so und so leben, sonst hat Gott nicht Gefallen an dir. Also das hilft nicht, aber etwas anderes hilft uns dabei, nämlich das Lob Gottes. Das Lob Gottes. Wenn wir Gott für seinen großen Segen preisen, den er uns zuteil werden ließ, dass wir durch Jesus Kinder Gottes sein dürfen, dass er uns erwählt hat, dass er uns mit dem größten Privileg beschenkt hat, was es überhaupt gibt, dann hilft uns das, dass wir nicht irgendwelchen weltlichen Blödsinn mitmachen und uns mit Sachen aufhalten, wo sowieso keinen Ewigkeitswert haben, sondern wenn wir Gott loben, wenn wir vor Augen haben, wie reich Gott uns beschenkt, dann, und unser Herz davon erfüllt wird, dann hilft uns das, dass wir heilig leben wollen, zur Ehre Gottes. Und wenn wir die große Liebe sehen, mit der Gott uns beschenkt hat, wenn wir ihn dafür preisen, dann hilft das uns dabei, dass wir nicht selbstsüchtig immer nur um uns selbst drehen müssen, sondern dass wir auch seine Liebe anderen Menschen bekannt machen wollen und uns dafür einsetzen, dass auch unsere Nächsten Gottes Liebe erfahren können. Ja, Gott beschenkt uns mit einer neuen Identität und damit können wir ein verändertes Leben führen zur Verherrlichung Gottes. Doch damit hört der geistliche Segen nicht auf, mit dem Gott uns beschenkt. In den Versen 7 bis 11, da redet der Paulus weiter davon, dass wir weiter beschenkt sind mit Jesus Christus selbst. Mit Jesus sind wir beschenkt als unseren Retter und als unseren Herrn. In Vers 7, da heißt es, in ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut. Haben wir vor Augen, wie groß dieses Geschenk ist? In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut. Wir sind nicht irgendwie erkauft worden von Jesus Christus durch vergängliches Silber oder Gold. Gott hat uns mit dem teuersten erkauft, was es überhaupt gibt. Den teuersten Preis hat er gezahlt. Jesus hat sein eigenes Leben als Lösegeld für uns dahingegeben. Er hat sein Blut aus Liebe für uns vergossen. So wertvoll sind wir in Gottes Augen. So wertvoll bist du in Gottes Augen. Wann sind wir wertvoll hier in dieser Welt? Achten wir mal drauf. Hier in dieser Welt sind wir doch vor allem dann wertvoll bei anderen Menschen, wenn wir bestimmte Leistungen gebracht haben, wenn wir besonders gut sind in manchen Dingen, wenn wir im Beruf erfolgreich sind, dann sind wir wertvoll, dann können wir gebraucht werden, dann können wir Karriere machen. Oder wenn man gut im Sport ist und in der Schulklasse dann als Erste immer ausgewählt werden, ja, du sollst in meiner Mannschaft sein, dann sind wir wertvoll, dann fühlen wir uns wertvoll. Oder wenn wir in den sozialen Medien viele Likes bekommen, ja, dann ist man wertvoll in den Augen von anderen Menschen. Und das sind die Dinge, wo uns wertvoll machen, in den Augen von Menschen. Aber achten wir mal drauf, wie schnell kann das auch wieder wegfallen? Wie schnell kann man irgendeinen Fehler im Beruf machen? Wie schnell kann man sich verletzen und dann ist man eben nicht mehr gut im Sport? Oder irgendjemand postet was Blödes über einen selber bei den sozialen Medien und dann hat man plötzlich solche Likes, also die umgekehrten Likes, statt die richtigen. Und dann ist man plötzlich nicht mehr wertvoll in den Augen von den Leuten. Und das ist doch krass, wie schnell man wieder fallen gelassen werden kann hier in dieser Welt. Wie anders ist das bei Gott? Gott hat uns geliebt und wir sind wertvoll in seinen Augen. Nicht erst dann, zu dem Zeitpunkt, wo wir Sachen geleistet haben, sondern die Bibel, die sagt, dass Gott uns geliebt hat, dass Jesus uns geliebt hat, als wir noch Sünder waren, als wir das Gegenteil waren, als liebenswert, hat Gott uns geliebt und hat Jesus sein Leben für uns dahingegeben. Was für eine Liebe Gottes! Wie wertvoll sind wir in seinen Augen! Krass! Grund, Gott zu danken. Und weiter ist es bei uns so im Glauben an Jesus, da haben wir durch Jesus auch die göttliche Weisheit und Einsicht geschenkt bekommen. Achten wir mal drauf. Durch den Glauben an Jesus haben wir die höchste Einsicht bekommen, wo es überhaupt gibt. Und das ist genial, besonders in unserer Zeit. Wir leben nämlich in einem Zeitalter, wo die Bildung extrem wichtig ist. Die Bildung ist extrem wichtig und deshalb ist es gut, wenn man viel lernt, wenn man viel weiß. Aber gleichzeitig leben wir doch auch in einem Zeitalter, wo es schwierig geworden ist, zu unterscheiden, was ist wahr und was ist nicht wahr. Was ist echt und was ist fake? Und gleichzeitig leben wir in einem Zeitalter, wo die künstliche Intelligenz rasant zunimmt und wo man sich dann mehr und mehr auch die Frage stellen muss, worauf kann ich mich verlassen? Kann ich mich hier in diesem Punkt auf die künstliche Intelligenz verlassen? Also ich mache das sehr viel. Nicht beim Predigtvorbereitung, aber wenn es darum geht, dann eine Übersetzung zu machen oder so, da ist mir die künstliche Intelligenz eine große Hilfe, die ist da intelligenter wie ich selbst. Aber es gibt auch Bereiche, wo man sich nicht auf die künstliche Intelligenz verlassen sollte. Und da ist die Frage, ja, wie gehen wir jetzt um mit der ganzen Situation. Bildung ist wichtig. Was ist wahr, was ist nicht wahr? Künstliche Intelligenz. In Christus liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis. So heißt es in Kolosser 2, Vers 3. Und wenn wir sehen, Christus ist uns gemacht zur höchsten Einsicht, zur höchsten Erkenntnis, dann ist das ein großes Vorrecht. Nicht nur ein großes, dann ist das das größte Vorrecht. Wir dürfen wissen, wir sind Teil geworden vom Plan Gottes. Jesus hat uns zu sich gerufen und Jesus, er kommt mit uns zu seinem Ziel, weil wir Teil geworden sind von seinem Plan. Und jetzt, ja, Bildung ist wichtig, was viel wichtiger ist. Wir sind Teil vom Plan Gottes und er kommt mit uns zu seinem Ziel. Und manchmal ist es für uns wirklich schwierig zu unterscheiden, was ist echt und was ist unecht. Aber wenn wir wissen, wir haben einen Herrn, der mit uns zu seinem Ziel kommt, der die Wahrheit ist, der uns durchsteuert, das ist das genial. Und das ist so ein großes Vorrecht, dass wir die Wahrheit kennen dürfen in Jesus Christus und dass er uns führt und leitet. Weil Jesus für uns der Erlöser geworden ist und weil wir Teil von seinem Heilsplan sind, da dürfen wir gleichzeitig auch wissen, Jesus ist unser Haupt, Jesus ist unser Herr, der uns führt und leitet. Und weil Jesus das Haupt nicht nur von uns ist, sondern weil ihm gleichzeitig auch Macht über den Himmel und die Erde gegeben ist, über alles, was da herrscht, was da ist. Und weil Jesus eines Tages auch als Herr über die ganze Welt wiederkommen wird und er uns führt, deshalb dürfen wir ruhig und gelassen sein, weil er uns führt in all diesen Unsicherheiten dieser Welt. Das ist ein riesengroßes Vorrecht, dass wir Jesus als unseren Herrn kennen dürfen. Ihm dürfen wir vertrauen. Ihm, der uns kennt, der uns liebt, dem wir so wertvoll sind. Er, der uns erlöst hat. Er, der alle Macht hat. Ihm dürfen wir nachfolgen. Und er bringt uns zu seinem guten Ziel. Das macht uns Hoffnung in dieser Welt. Und jetzt dürfen wir über diese Hoffnung, dass Jesus uns führt in dieser Welt, noch eine größere Hoffnung haben. Nämlich die Hoffnung auf unser großes Ziel, dem uns Jesus entgegenführt. Die Ewigkeit bei Gott, der wir entgegengehen. In den Versen 11 bis 14, da redet der Paulus von dem Erbteil, das wir bekommen haben. Es ist interessant, wenn wir schauen, wie der Paulus von dem Erbteil redet. Er sagt hier nicht, das Erbteil, das werden wir erst einmal in Zukunft bekommen, wenn wir gestorben sind und dann in der Ewigkeit bei Gott sind, sondern in Vers 11, da steht, In Christus haben wir ein Erbteil erlangt. Das ist die Vergangenheitsform, oder? In Christus haben wir ein Erbteil erlangt. Wie sollen wir das jetzt genau verstehen? Wir sind ja noch nicht im Himmel bei Gott und sehen noch nicht so viel von unserem Erbteil. Wie können wir dann dieses Erbteil schon jetzt erlangt haben? Also das ist ein bisschen schwierig zu verstehen. Wie können wir schon jetzt dieses Erbteil haben, aber erst in Zukunft können wir das dann in seiner Fülle irgendwie haben? Das Erbteil ist ja für uns erst Zukunftsmusik. Ich möchte dazu gerne einen Vergleich machen. Nämlich, eingangs habe ich ja von unserem Haus erzählt. Unser Haus, das werden unsere Kinder irgendeinmal erben, für den Fall, dass wir es nicht vorher verkaufen oder irgendwie so was passiert. Genau, und das Haus, das ist sozusagen das Erbteil von unseren Kindern. Und jetzt die Frage, kommen unsere Kinder erst dann in den Genuss vom Erbteil, wenn meine Frau und ich tot sind? Nein, die können das jetzt schon ein Stück weit genießen. Ja, die Kinder, die können sogar das jetzt in besonderem Maße genießen, denn die Mama macht die Wäsche und putzt und kocht und so, tut die Küche betätigen, der Papa ist im Garten aktiv und so. Später, wenn wir mal alt und grau sind oder gestorben sind, da dürfen die selber das dann machen und so. Die Kinder können jetzt schon in den Genuss vom Haus kommen, aber das volle Verfügungsrecht, die Fülle vom Erbe, das werden sie natürlich erst in der Zukunft einmal haben. Und ähnlich ist es auch mit unserem himmlischen Erbe. Gut, Gott stirbt nie, aber das himmlische Erbe, das dürfen wir eines Tages in seiner Fülle in Empfang nehmen. Nämlich in der Ewigkeit, und dürfen eines Tages die ungetrübte Gemeinschaft mit Gott erfahren. Die ungetrübte Gemeinschaft vom Licht Gottes. Das ungetrübte der Liebe Gottes können wir eines Tages erfahren. Seine Freude, sein Friede, wo wir in seiner Vollkommenheit erfahren werden. Wir dürfen dem Tag entgegengehen, wo wir den gänzlichen Trost Gottes erfahren werden, wenn er abwischen wird alle unsere Tränen. Herrlich wird das sein. Aber dass wir Kinder Gottes sind, dass wir Erben Gottes sind, bedeutet für uns, dass das alles für uns nicht nur Zukunftsmusik ist, sondern dass wir schon jetzt zumindest teilweise in bruchstückhafter Art und Weise dieses Erbe erfahren können. Und wie können wir dieses Erbe schon jetzt erfahren? Das ist ganz interessant. Der Paulus, der schreibt hier in Vers 14, wie? Nämlich durch den Heiligen Geist. Den Heiligen Geist, so heißt es in Vers 13, den haben wir zu dem Zeitpunkt bekommen, wo wir gläubig geworden sind. Zu dem Zeitpunkt, wo wir das Wort der Wahrheit gehört haben, wo wir uns bekehrt haben und Jesus als unseren Herrn aufgenommen haben. Zu dem Zeitpunkt haben wir den Heiligen Geist bekommen. Und jetzt sagt der Paulus in Vers 14, und der Heilige Geist ist für uns wie ein Unterpfand vom Erbe. Oder ein anderes Wort ist, eine Anzahlung an das Erbe. Oder man kann es heute auch so sagen, das ist unser Erbvorbezug. Also der Heilige Geist ist das, was wir schon von Gott bekommen haben und wodurch wir das göttliche Erbe schon jetzt erfahren können. Und sicher durften das schon ganz viele persönlich erleben, wie man vom göttlichen Erbe, das wir haben im Heiligen Geist, schon jetzt profitieren können, nämlich von der persönlichen Gemeinschaft mit Gott. Vielleicht ist man mal in so eine beunruhigende Situation hineingekommen und hat gar nicht gewusst, wie soll ich aus dieser schwierigen Situation jetzt herauskommen. Aber man hat gewusst, und Gott ist da. Und Gott lässt mich nicht fallen. Und irgendwie konnte man, obwohl die Situation so beunruhigend war, ganz ruhig sein. Man hat den Frieden Gottes gespürt, der höher ist als alle menschliche Vernunft. Erbvorbezug vom Frieden Gottes, den wir einmal in der Fülle erfahren werden. Oder da hat man in der stillen Zeit in der Bibel gelesen und ein Bibelwort wird einem ganz besonders aufgeschlossen und das hat das Herz mit großer Freude erfüllt. Und man hat sich einfach freuen können, wie wunderbar Gott einen beschenkt und konnte Gott loben und preisen. Freude im Heiligen Geist. Erbvorbezug von der göttlichen Herrlichkeit, von der göttlichen Freude, wo wir eines Tages in Vollkommenheit erfahren werden. Oder vielleicht war man in einer Situation, wo man traurig war, wo man etwas erfahren musste, wo er sehr, sehr schmerzlich war. Wir haben diese Situation vor Gott gebracht. Und was durfte man erfahren? Gott hat einen getröstet. Immer wieder hat man diese schwere Situation vor Gott gebracht. Es ist ein Prozess gewesen, aber man durfte erfahren, wie Gott einen getröstet hat. Gott, bei ihm ist aller Trost. Gott ist ein Gott der Barmherzigkeit und des Trostes. Und wenn wir so seine tröstende, fürsorgliche Hand erfahren, ist das Erbvorbezug von dem, was wir in der Ewigkeit erfahren werden, wo er alle Tränen abwischen wird und wo er alle Wunden heilen wird. Gott beschenkt uns reich. Gott beschenkt uns unglaublich reich. Er beschenkt uns mit einer neuen Identität, dass wir ein verändertes Leben in Heiligkeit und Liebe hier führen können. Wir sind beschenkt mit Jesus Christus als Erlöser, als Herrn, der alle Weisheit hat, damit wir hier ein Leben führen können voller Vertrauen, weil wir wissen, er führt uns zum rechten Ziel. Und wir sind beschenkt mit einem wunderbaren Erbe. Die Vollkommenheit des Erbes werden wir in Ewigkeit erfahren. Aber vom Erbvorbezug dürfen wir schon jetzt hier profitieren. Und diese Fülle von geistlichem Reichtum, mit der Gott uns beschenkt, führt uns zu einem, zum Lob Gottes. Ich möchte beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir für die Fülle von dem, wie du uns beschenkst. Und wir können eigentlich nur staunen, wie reich du bist. Und von diesem Reichtum lässt du uns teilhaben. Ja, wir haben es nicht verdient. Wir haben nur verdient dein Gericht eigentlich, weil wir uns gegen dich aufgelehnt haben, weil wir Sünder sind. Aber du bist gestorben, um uns reinzuwaschen, um uns die Sünden zu vergeben und uns mit dem herrlichen Erbe der Kinder Gottes zu beschenken. Wir können nur staunen und dir danken dafür und dich anbeten für deine große Liebe, mit der du uns geliebt hast. Amen.
Vielen Dank für diese Einblicke in diese Schatzkammer des Apostel Paulus in Epheser. Ja, wir schließen ab mit einem letzten Lied, machen da einen Ausflug in die Polyphonie und singen den Kanon 91, die Herrlichkeit des Herrn.
Ich stelle noch offen zu, das Loblied und in aller Zeit nach.